Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam dieses Jahr ausklingen lassen können. In dieser letzten Stunde des Jahres orientieren wir uns an der Neujahrsansprache unseres Bundeskanzlers. Das heißt, wir wollen ein bisschen Optimismus verbreiten, Mut machen, so wie Olaf Scholz.
Unsere Welt ist unruhiger und rauer geworden. Sie verändert sich in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit. Auch wir müssen uns deshalb verändern. Vielen von uns bereitet das Sorgen. Bei einigen sorgt das auch für Unzufriedenheit. Ich nehme mir das zu Herzen. Und zugleich weiß ich, wir in Deutschland kommen dadurch.
Wir kommen dadurch, auch durch dieses Silvester, denn so Soziologin Jutta Almendinger, an dieser Feier, da kommen Sie sowieso nicht vorbei.
Sie können durch Ostern durchtauchen, Sie können durch Weihnachten durchtauchen, Sie können sagen, meine Geburtstage feiere ich nicht, aber hier werden Sie gezwungen.
Ja, mehr zur Tradition des Silvesterfeierns gibt's hier gleich. Was haben wir noch vor? Wir besuchen die letzte Operettenpremiere des Jahres. Wir lassen uns erklären, warum die aktuellen Debattenkulturen sich dringend ändern müssen, und wir verraten, worauf sich freuen lässt. Sie hören die letzte Fazitsendung dieses Jahres, und wenn Sie uns jetzt zuhören, dann vermutlich eher nicht während einer lauten Silvesterparty, sondern vielleicht allein oder im kleinen Kreis zu Hause, im Auto, während der Arbeit oder später als Podcast. Um Mitternacht dann wird in den Städten das Feuerwerk so richtig losgehen. Das Ritual hier am Ende des Jahres, wie die Rückblicke, das Bilanzziehen und das Vorsätze machen. Wie solche Feiern unser Leben und unsere Gesellschaft prägen, damit befasst sich in diesen Wochen ein Team am Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Feste Feiern, so heißt die Ausstellung, die da gerade vorbereitet wird, und zum Kuratorenteam, da gehört Manuela von Rossem, und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Schönen guten Abend nach Hamburg.
Hallo, guten Abend nach Berlin.
Feste feiern, Frau von Rossem, das kann man ja so oder so verstehen, also als kräftig feiern, aber auch allgemein als das Feiern von Festen. Sie schauen auf antike und heutige Festkulturen, also von der griechischen und römischen Antike des 6. Jahrhundert vor Christus bis zum 3. Jahrhundert nach Christus. Wurde denn da schon immer Silvester gefeiert?
Also Silvester weniger, wobei schon die Römer das Jahr haben kräftig ausklingen lassen. Aber grundsätzlich gucken wir auf das Phänomen, warum Menschen überhaupt Feste feiern, auch was der Unterschied zwischen Festen und Feiern ist. Da gibt es nämlich definitiv einen Unterschied. Den haben auch schon die alten Griechen festgestellt. Und dann schließen wir das Ganze ab mit einem Blick auf die heutige Fest- und Feierkultur.
Was ist denn der Unterschied, den die Griechen festgestellt haben?
Also ein Fest ist immer etwas Mehrtägiges, das ganz klar vier wesentliche Elemente hat: Prozession, Ritual, gemeinsames Essen und Trinken und ein Wettkampfelement. Und eine Feier, also es gibt Überschneidungen, aber eine Feier hat immer wenigstens eins dieser Elemente nicht. Und grundsätzlich ist eine Feier auch immer eher was Getragenes, während ein Fest eher was Ausgelassenes hat.
Was lernen wir denn in Ihrer Ausstellung über das Silvesterfeiern?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass dieses Silvesterfeiern was ganz Interessantes, Einzigartiges hat, weil wir einmal am Ende des Jahres auf das vergangene Jahr blicken und auf das Jahr, was kommen wird. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir ganz individuell drauf gucken, auf dieses vergangene Jahr, jeder für sich, was er persönlich erlebt hat und was er sich vornimmt fürs nächste Jahr, aber genauso auch kollektiv. Also als Gemeinschaft gucken wir drauf, was das letzte Jahr passiert ist und was vielleicht im kommenden Jahr wünschenswert wäre, was wir vielleicht nicht mehr erleben wollen oder was wir erleben wollen. Diese Parallelität, Gleichzeitigkeit von Individualität und Kollektivität, das ist das Spannende und Interessante, und dafür ist Silvester einzigartig.
Und wie zeigen Sie das in Ihrer Ausstellung?
Wir haben ja eine zeitgenössische Position, das ist ein Filmessay, der quasi über das ganze Jahr hindurch Feste begleitet. Wir sprechen mit Akteurinnen und Akteuren, die bei den Festen maßgebliche Funktionen haben. Und bei Silvester werden wir es so machen, dass wir feiernden Menschen begleiten werden, filmen werden und am Ende sozusagen als Ausklang tatsächlich die Hamburger Stadtreinigung nochmal begleiten, wenn sie die Reste vom Feste zusammenfegt.
Und Sie haben sich, das haben Sie mir vorher schon verraten, von einer Soziologin noch mal ein bisschen genauer die Hintergründe von Silvester erklären lassen.
Ganz genau. Wir haben Jutta Almendinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung, befragt zu Silvester. Und die hat was sehr Interessantes dazu gesagt.
Wenn man sich fragt, wie werden die Feste gefeiert, würde ich Weihnachten immer darstellen als das enge Fest von tatsächlich Familie pur, während bei Geburtstagen ist es Familie plus Freunde, das ist schon sozusagen ein größerer Kreis. Ich sage immer des kleinen Wir, also der Freunde und der Bekannten. Aber Silvester hat das Potenzial, wirklich der große Kreis zu sein. Spontan neben jemandem zu stehen und zum Himmel zu schauen oder zu tanzen. Der oder die weniger jetzt diesen Kick des Events sucht, sondern tatsächlich die Gemeinsamkeit, den Jahreswechsel in der Gruppe, in der Menge, das große Wir.
Ja, das große Wir, davon spricht Jutta Almendinger hier. Gibt es denn, Frau von Rossem, noch andere Feste, die dieses große Wir feiern wie Silvester?
Nee, also da ist Silvester tatsächlich sehr einzigartig, denn die anderen Feste, die sind zwar auch ein größeres Wir, aber eben nicht dieses weltumspannende, was ja Silvester ja hat. Große Feste sind ja auch das Oktoberfest. Das gibt's ja auch in verschiedenen Varianten über die ganze Welt verteilt. Aber das Original findet in München statt. Es waren dieses Jahr 7,2 Millionen BesucherInnen. Das ist natürlich auch massig viel. Aber so wie uns der Bürgermeister von München, Dieter Reiter, erzählt hat, es sind nach wie vor 80% Bayern. Und wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, um es mal mit den Worten eines deutschen Komikers zu sagen, wenn die Bayern das Oktoberfest nicht hätten, würden sie Deutschland überfallen. Also das ist sozusagen so ein bisschen auf den Punkt gebrachte Erklärung, was passieren würde, wenn Menschen nicht mehr feiern, keine Feste mehr veranstalten, weil es einfach auch wichtig für die Entlastung ist, weil es nicht immer nur Alltag sein kann.
Das heißt, wenn es keine Feste und keine Feiern gäbe, dann wären die Menschen aggressiver?
Auf jeden Fall. Also es ist nach einer Weile des Alltags, des Arbeitens, hat man ja gewisse Energien aufgestaut und die müssen in relativ regelmäßigen Abständen durch Feste und Feiern abgebaut werden. Im Festrahmen ist es eine kontrollierte Überschreitung und das ist das Entscheidende. Also Überschreitungen gibt es ja vieler Art, aber im Fest ist der Rahmen gesetzt und deswegen ist es kontrolliert und auch für Gesellschaften dann wichtig.
Jetzt sind wir heute am Silvesterabend natürlich noch mal mehr fokussiert auf dieses Fest des großen Wirs. Befassen Sie sich in Ihrer Ausstellung denn auch mit so privaten Silvesterritualen wie zum Beispiel Fondue oder Bleigießen oder Feuerwerk oder geht es Ihnen eher um das große philosophische Ganze?
Es geht uns um das große philosophische Ganze. So private, das ist ja immer sehr, sehr individuell. Und was wir uns wünschen, ist einfach, dass Menschen durch diese Ausstellung so ein bisschen angeregt werden, auch darüber nachzudenken, für sich zu einen Weg zu finden, das Feiern quasi wieder zu genießen und auch diese ursprüngliche Idee des Feierns, der Entlastung, der Freude, des Lebensbejahendes wieder mehr anzunehmen.
Hat denn die Beschäftigung mit den Festen Ihren eigenen Blick auf das Feiern verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin überhaupt gar kein Feiertyp. Aber es hat mir sehr die Augen geöffnet, wie wichtig das dann auch tatsächlich ist. Und wenn es vielleicht für mich nicht so wichtig ist, aber für andere Menschen ist es wichtig. Und das auch da eine größere Akzeptanz meinerseits gegenüber Feiernden zu erhalten. Aber ich werde kein Partytiger, deswegen bestimmt nicht.
Das heißt, die Frage, wo Sie Silvester verbringen, erübrigt sich wahrscheinlich im ganz kleinen Kreis oder alleine?
Nein, diesmal nicht. Das ist das Schöne. Nein, ich werde gezwungen, wie Frau Almendinger sagen würde, tatsächlich auch rauszugehen und mit unserem Filmemacher gemeinsam an den Hamburger Landesbrücken dort die besten Bilder einzufangen von Menschen, die das alte Jahr verabschieden und das neue begrüßen. Also ich werde diesmal wirklich mittendrin sein und finde ich extrem spannend.
Aber Sie tarnen das ein bisschen als Arbeit, ne?
Ja, das ist auch Arbeit. Aber ich glaube, das brauche ich, weil ich dann in offizieller Mission unterwegs bin.
Die Kuratorin Manuela von Rossim versucht mit der Arbeit die kontrollierte Überschreitung und bereitet damit weiterhin vor die Ausstellung Feste feiern über antike und heutige Feierkulturen. Und die gibt es zu sehen ab Mitte Februar im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Und neugierig darauf gemacht hat uns Manuela von Rossim. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ich danke sehr für die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, und das zum letzten Mal in diesem Jahr. Und vielleicht haben Sie sich schon ein bisschen gefreut und gedacht, geschafft, alle Jahresrückblicke überstanden. Und dann müssen wir Sie jetzt an dieser Stelle doch noch mal ein bisschen enttäuschen. Bei mir im Studio ist jetzt der Mann, den aufmerksame Fazithörer dafür schätzen, dass er nach vorne schaut. Hans von Trotha aus dem Team unserer klugen Kulturpressebeschauer. Er hat für Sie in diesem Jahr, ich weiß nicht, Hans, wie oft hast du es gezählt?
So grob einmal die Woche.
Also über 50 Mal in den Feuilletons des kommenden Tages gelesen und das Wichtigste daraus zusammengestellt. Jetzt aber schauen wir gemeinsam zurück und fassen zusammen, was in diesen Feuilletons im Jahr 2023 verhandelt wurde. Erstmal schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Also erstmal persönlich gefragt, Hans von Trotha, welches Thema würdest du sagen, bleibt dir am stärksten hängen von diesem Jahr?
Ich glaube, es ist das erste Mal, dass das nicht ein Thema ist oder eine Debatte, sondern eine Tendenz. Diese Tendenz, dass kaum eine Debatte einfach geführt werden kann, oder was heißt einfach, auch nicht komplex geführt werden kann, sondern dass sehr schnell Sprachverbote, Formulierungsverbote, wenn nicht sogar Denkverbote ausgesprochen werden. Die Feuilletons spielen dabei teilweise die Rolle eines Teilnehmenden und teilweise die der Berichterstattenden. Aber in beiden Fällen bleibt ja dieser bejammernswerte Zustand festzustellen, dass wir dabei sind, unsere Debattenkultur vollkommen zu verlieren. Und das Feuilleton ist einer der letzten Räume für Debatten. Das ist mir eigentlich am meisten hängen geblieben.
Das heißt, die Feuilletons sind sensibler geworden oder es gibt überhaupt eine größere Sensibilisierung bei allen Themen?
Ich würde das nicht Sensibilisierung nennen. Ich glaube, es ist eigentlich eine Hysterisierung. Es fängt so früh an, dass ganz viele Debatten schon im Keim erstickt werden. Und wir hatten es in der Debatte um die Documenta zum Beispiel. Das war eine unglaublich wichtige Debatte, die vor Ort auch geführt wurde, aber im Feuilleton nicht geführt werden konnte. Weil immer einer kam und sagte, diese Position geht nicht, die ist nicht erlaubt. Und in einer Debatte muss erstmal alles erlaubt sein, was man irgendwie einfangen kann, abgesehen natürlich von dem, was juristisch nicht erlaubt ist. Und man kann sich auch gegen schwierige Positionen ja wehren. Aber sie auszuschließen, sie zu verbieten, das ist neu. Das war früher nicht so. Und das sollte möglichst auch wieder anders werden.
Wie erklärst du dir das denn? Gibt es da eine Form von Selbstzensur inzwischen, weil man Angst hat, einen Shitstorm zu kriegen, wenn man irgendwas Falsches sagt?
Ja, natürlich spielen die sozialen Foren da eine große Rolle, dass man sofort kommentiert wird, an den Pranger gestellt wird. Es ist aber im Zuge der diversen Identitätsdebatten sind auch Grenzen gezogen worden. Wenn man die alle einhält, dann hat man einen winzigen Spielraum. Und es ist aber auch gar nicht richtig, alle Grenzen einzuhalten, die anderen einem irgendwie vorgeben. Man muss selber seine finden, seine ausprobieren, seine testen. Und was, wenn nicht das Feuilleton, ist ein Ort, das zu tun und darüber zu reden, wie andere es tun und dabei zum Beispiel auch zu weit gehen, das gibt es ja auch, oder aber Freiräume neu zu erobern. Das ist das, was ich mir wünschen würde und was ich suche, wenn ich in die kulturellen Teile gehe. Die politischen Teile sind eh voll davon, was man sagen darf und was nicht.
Wenn wir nochmal grob zurückschauen, was uns dann doch am meisten beschäftigt hat in diesem Jahr 2023. Ein paar Stichworte hast du schon genannt. Antisemitismus-Debatte, die ist natürlich seit dem 7. Oktober nochmal ganz groß, aber auch schon im Rahmen der Documenta-Debatte da gewesen. Welche Themen würdest du sagen, waren denn noch am stärksten in diesem Jahr?
Es war eigentlich ein großes Aufatmen nach Corona, dass wieder Kultur da war, dass das Feuilleton nicht mehr nur Debatte ist, sondern auch wieder Kultur. Das wurde aber überlagert von unglaublich vielen Debatten. Wir hatten letztes Jahr schon einen Krieg, jetzt haben wir zwei Kriege. Das ist etwas, mit dem unsere Gesellschaft und eben auch die Feuilletons eigentlich gar nicht zurande kommen. Interessanterweise am Anfang dieser Kriege und jetzt vor allem auch in der Antisemitismusdebatte, in der Israel-Diskussion, verlassen sich die Feuilletons hauptsächlich auf Gastautorinnen und Gastautoren. Das ist auch schlau, weil man dann Positionen hat, die aus dem Kontext kommen. Das ist aber auch schade, weil das Feuilleton als der Ort der Positionen vertritt, auch erkennbare Positionen vertritt, da ein bisschen verwässert. Aber wahrscheinlich ist es der beste Weg, um überhaupt etwas voranzubringen. Also dieser ganze Komplex hat dann eben die Rückkehr der Kultur doch wieder mit enorm viel Debatte überlagert. Und ab und zu bricht eine tolle Platte, ein tolles Buch, eine tolle Oper.
Oder ein toller Film.
Oder ein toller Film. Da kommt auch ab und zu eine Serie, die sozusagen die Welt verändert. Jetzt geht gerade eine zu Ende, nämlich The Crown. 6 Staffeln, 60 Folgen seit 2016.
Du hast alle gesehen, ne?
Ich habe sie alle gesehen und ich gehöre eher zu den Kritikern, von denen es ja gar nicht so viele gibt. Ich kann es auch begründen. Für mich gehen alle diese Folgen viel zu sehr von Fotografien aus, von historischen Bildern, die wir alle im Kopf haben. Und diesen Bildern wird dann nachgefilmt. Jetzt hat kürzlich ein englischer Journalist das Ganze mit Shakespeare verglichen und die Leute haben gesagt, wow, großes Kompliment. Das war kein Kompliment. Das war ein Zurückstutzen. Das ist Literatur, die unser Bild vom Königshaus verändert. Ihr dürft das nicht mit der Geschichte verwechseln. Ich meine, was bei Shakespeare steht, ist auch nicht die Geschichte. Aber ein unglaublich spannendes Phänomen, dass wir heute wieder bereit sind, Bildern im Kopf eine so enorme Macht und Wucht zu geben und uns dabei auch noch so zu amüsieren, das ist ja eine gute Nachricht. Damit kann man ja was machen, sowohl im Kino als auch im Streaming, als auch in der Literatur und auf der Opernbühne.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass nach Corona die Kultur zurückgekehrt ist ins Feuilleton. Lässt sich denn beobachten, ob denn auch die Kultur immer mit Identitätsfragen verknüpft wird?
Ja, also ja. Man kann ja gar kein kulturelles Statement, kein künstlerisches Statement abgeben, ohne irgendwelche Identitäten zu berühren oder zu übersehen oder mit ihnen in Kommunikation zu kommen. Und dann kommen immer andere und sagen, das war falsch, das wollen wir nicht. Das ist auch legitim zu sagen, das ist falsch, das wollen wir nicht. Viel zu lang durfte eine sehr kleine Gruppe das alles machen und man hat halt nichts gesagt. Das ist schon richtig, dass man da auf Aber. Die große Gefahr von diesen ganzen Debatten, gerade eben auch in der Kunst und Kultur, ist, dass die Schere im Kopf da ist, dass man es nicht mehr macht, dass bestimmte Leute zur Diskussion nicht mehr eingeladen werden, dass bestimmte Stücke nicht mehr aufgeführt werden, dass bestimmte Konstellationen gar nicht mehr herbeigeführt werden, weil man Angst hat, das aushalten zu müssen oder aus dem Programm nehmen zu müssen. Und da müssen wir raus. Wir müssen wieder den Mut haben, die Sachen, wie sie sind, auszuhalten. Und da müssen wir auch lernen, Positionen auszuhalten, die wir vielleicht gar nicht so gern haben wollen. Aber die werden eher auf uns zukommen.
Diskussionen und Antworten brauchen wir auch mit Blick auf den Rechtsruck als globales Phänomen oder auch als europäisches Phänomen. Wir haben verschiedene Länder in Europa, wo es diesen Rechtsruck schon gab. Und auch in Deutschland ist ja nicht ganz auszuschließen, welche Debatten gab es denn dazu im Feuilleton?
Na, viele, weil das wird natürlich registriert und beobachtet. Und die Frage ist ganz richtig gestellt, meiner Meinung nach einem globalen Phänomen. Wir sind da oft so ein bisschen narzisstisch gefangen in unsere AfD-Erlebnisse oder also in die Landtagswahlen, die jetzt auf uns zukommen, in unsere Welt. Und das ist ja auch so, das entwickelt sich auch. Und da können wir auch nur vor Ort und regional damit umgehen. Und wenn man es nicht für gut hält, dagegen vorgehen. Aber das Ganze passiert eben auch in einem europäischen und letztlich einem weltweiten Kontext. Und da stellen sich manche Fragen tatsächlich auch anders. Also dagegen kann man sich als kleine Kommune oder sowas auch gar nicht in dem Maße stellen. Und das wird sehr viel in den Feuilletons diskutiert, immer einerseits festgestellt, aber eben auch gefragt, woher kommt das? Und es sind immer wieder die gleichen Sachen. Es ist Unzufriedenheit, es ist ökonomische Instabilität, es ist eine unklare Zukunft und es sind Bedrohungen von allen Seiten. Und das Ganze wird dann immer auf die Immigration geschoben. Also wir kommen immer wieder auf diese Immigrationsdebatte. Was fatal ist, weil wir die da mal draußen hatten. Vor 20 Jahren. Und da ist sie jetzt wieder drin. Das sind tatsächlich alles Fragen, die in diesen nächsten Jahren auf uns zukommen. Und da hoffe ich sehr, dass wir zurück zu einer Debattenkultur kommen, die uns in diesen Fragen Möglichkeiten gibt, zu kämpfen. Also so etwas wie der Rechtsruck und so etwas wie der Antisemitismus, das sind Sachen, die kann man einerseits beschreiben und auch elegant analysieren, aber man kann sie auch bekämpfen. Man kann das. Und wenn man es nicht haben will, dann sollte man das auch tun. Ich glaube, das Feuilleton muss sich auch verändern. Ich glaube, es muss viel schneller auf Dinge reagieren, als es früher der Fall war. Früher hat das Feuilleton ja Debatten gesetzt. Jetzt beschreibt es sie, weil sie gestern schon stattgefunden haben.
Also es läuft auch ein bisschen hinterher.
Es läuft ein bisschen hinterher. Und Ich meine, die Taz ist ja eine Zeitung, die früh auf die Idee gekommen ist, wir kommen da nicht mehr mit. Wir sind jetzt eine tägliche Wochenzeitung. Also die haben sozusagen den Gestus verändert. Und ich glaube, das kommt auf gedruckte Zeitungen zu. Und ich finde das wahnsinnig angenehm, etwas in die Hand zu nehmen. Das andere hole ich mir woanders, weil es tatsächlich womöglich schon eine Runde weiter ist. Und was wir brauchen, ist Einordnung, Analyse, Pfadfinder, die uns irgendwo hinbringen. Und das sind sie, die Feuilletons. Und das sind die gedruckten Feuilletons. Deswegen wünsche ich ihnen ein langes Leben. Die führen gerade einen Überlebenskampf, inhaltlich, medial, finanziell. Den Zeitungen, denen geht's ja nicht gut. Und man sieht das, wie klein die sind. Aber ich glaube, wir brauchen sie. Einerseits, um informiert zu sein. Zweitens, um Orientierung zu bekommen. Und drittens, das darf man nicht vergessen, für sehr viel Unterhaltung. Da ist einfach wahnsinnig viel gute, amüsante, geistreiche Analyse drin, die sie wegwischen, wenn sie sie versuchen, online zu finden. Die finden sie nicht mehr. Die brauchen wir da.
Danke für dieses Plädoyer für den Erhalt der Feuilletons und danke auch, Hans, für die Brücke, die du gebaut hast für meine letzte Frage. Nämlich, wir wollen noch mal irgendwas Schönes, Positives sehen. Du hast gerade von Unterhaltung gesprochen und Kultur hatten wir ja auch schon erwähnt. Was würdest du denn sagen, was ist denn was sehr Positives, was du aus den Feuilletons in diesem Jahr mitgenommen hast?
Ich habe immer wieder Rezensionen gelesen, die ich auch verstanden habe, in denen mir erklärt worden ist, dass der junge Menschen ein komplexes Phänomen auf eine völlig neue, großartige, grandiose Weise entweder schmerzlich vertiefen oder fröhlich leicht darstellen oder auf jeden Fall in Kommunikation und in Unterhaltung und in wahre Kunst verwandeln. Und das passiert sehr oft, gerade bei Jungen und zunehmend auch bei Jungen in Kooperation mit Älteren. Das, also sowohl beim Schreiben als auch beim Musizieren, als auch auf den Bühnen. Die Generationen, die in einem tiefen Konflikt stehen, die Boomer, die jetzt fröhlich in Rente gehen und die wahrlich die letzte Generation, die noch was ändern kann, deswegen nennen die sich ja so, das sind zwei Generationen, die sehr wenig miteinander zu tun haben. Und Kunstwerke in denen oder Events, in denen die zusammenführen, die finde ich extrem ermutigend. Und das macht bei diesen ganzen schrecklichen Debatten, die drumherum stattfinden, extrem viel Mut.
Darauf hat mich unser Musikrückblick hier in Fazit neulich auch gebracht. Chiago und Otto haben zusammen Friesenjungen gesungen. Dann gab es eine Zusammenarbeit von Peter Fox mit Adriano Celentano.
Das sind schon die Großeltern.
Das ist ja schon eine ganz andere Generation wieder. Und dann gab es auch noch Helene Fischer.
Die mit Influencerin Shirin David.
Genau, die haben zusammen Atemlos gesungen. Genau. Unter anderem auch in der letzten Thomas Gottschalk-Wetten-das-Sendung. Und die erfolgreichste Single dieses Jahres, die kam auch von so einem generationsübergreifenden Projekt und zwar von Apache 207 gemeinsam mit Altrocker Udo Lindenberg. Danke, Hans von Trotha, dass wir gemeinsam auf die Debatten des Jahres in den Feuilletons geschaut haben. Und jetzt hören wir gemeinsam Komet.
Ein gutes neues Jahr.
Wünsche ich dir auch. Mit Thorsten Füste.
Das öffentlich-rechtliche Westschweizer Fernsehen RTS strahlt bis auf Weiteres keine Filme mehr mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle aus. Gegen den französischen Schauspieler, der aus seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin keinen Hehl machte, wurden mehrfach Vorwürfe sexueller Gewalt und Vergewaltigungsvorwürfe erhoben. Ein Sprecher des Fernsehens RTS bestätigte, dass die Entscheidung gegen die Depardieu-Filme nach den jüngsten Enthüllungen gefallen sei. Es gehe darum, dass sich das Publikum durch den Schauspieler mehrheitlich verletzt fühlen könnte. Wegen vulgären und sexistischen Kommentaren in einer Dokumentation ist Depardieu Mitte Dezember in die Schlagzeilen geraten. Die französische Kulturministerin Rima Abdul-Malak hatte das Verhalten des Schauspielers gegenüber Frauen als eine Schande für Frankreich bezeichnet. Depardieu weist sämtliche Vorwürfe zurück. Die US-Sängerin Paula Abdul hat den Fernsehproduzenten Nigel Lithgow beschuldigt, sie sexuell belästigt und missbraucht zu haben. Dazu reichte die 61-Jährige Klage bei einem Gericht in Los Angeles ein. Danach sollen sich die Übergriffe in den 2000er Jahren ereignet haben, als Abdul als Jurorin in Castingshows von Lithgow tätig war. In der Klage heißt es, Abdul habe jahrelang geschwiegen, aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen durch einen der bekanntesten Produzenten von Fernsehsendungen. Der 74-jährige Brite wies die Anschuldigungen zurück und sprach von einer völlig platonischen Freundschaft. Künstliche Intelligenz wurde 2023 zum Alltagshelfer. Auch beim Riesenfeuerwerk zum Jahreswechsel in Sydney kam erstmals künstliche Intelligenz zum Einsatz. Es ging dabei um von Algorithmen generierte Lichterprojektionen, die weder für Luft- noch für Lärmverschmutzung sorgen. Aufgrund seiner geografischen Lage in der Nähe der internationalen Datumsgrenze ist Australien eines der ersten Länder der Welt, das das neue Jahr begrüßte. Während die Menschen in Deutschland noch bis Mitternacht warten müssen, hat man in Sydney bereits um 14 Uhr unserer Zeit gefeiert. Am frühesten begann das neue Jahr auf der Insel Kiribati im Pazifischen Ozean.
Vielen Dank. Und inzwischen hat unser Opernkritiker Bernhard Doppler unser Studio betreten. Schönen guten Abend, Bernhard.
Guten Abend.
Sie kommen, Herr Doppler, aus Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Dort wurde heute im Harztheater Richard Heubergers Opernball aufgeführt. Ist das eigentlich immer noch so ein Ritual zum Jahresende, so eine Silvesterpremiere? Das gibt's nicht mehr so oft, oder?
Das stimmt. Also früher war das wirklich so ein Ritual, wo die Stadt in ihr Stadttheater gekommen ist, wo man die Verbundenheit gezeigt hat zu diesem Theater, genau zu Silvester. Aber das gibt's ganz selten. In diesem Jahr eigentlich nur, glaube ich, in Mannheim noch und in Halberstadt. Also in so einem ganz kleinen Theater, da lebt das noch, dieses Ritual.
Halberstadt ist ja auch die Stadt, aus der der Filmemacher und Autor Alexander Kluge kommt. Es hat eines der kleinsten Theater im Nordharzer Städtebund, ist schon lange fusioniert mit Quedlinburg. Und da gab es dann eben schon am Nachmittag heute diese Operette. Richard Heuberger hat sie geschrieben. Worum geht's denn da eigentlich? Also ich habe gesehen, es wird ins Chambre Separé eingeladen.
Naja, es ist eigentlich wie eine besonders zu Silvester gespielte Operette wie die Fledermaus. Ein paar Jahrzehnte später als diese Fledermaus und hat eine ähnliche Struktur. Man bereitet sich auf einen Ball, auf einen Pariser Ball vor, den Pariser Opernball. Dort gibt es Verwechslungen. Es gibt nämlich eine Intrige, die Frauen wollen gerne ihre Männer überführen, die immer wieder Liebschaften haben und verkleiden sich unter Masken. Das wird dann entdeckt und dann wie in der Fledermaus, da spielt das im Gefängnis, aber wird das dann aufgedeckt im dritten Teil. Also so eine modernere Fledermaus-Variante ist die ganze Geschichte. Insofern passt die natürlich auch ganz gut zu Silvester dazu. Es ist ganz interessant, es ist komponiert eigentlich von einem Musikkritiker, das war Heuberger. Von ihm ist sonst kaum was bekannt, außer dem Opernball. Und er hat dann eigentlich deshalb auch nicht mehr Operetten geschrieben. Und das ist ganz interessant, auch am Opernball, weil die Musik relativ raffiniert ist. Also das klingt schon so ein bisschen wie Richard Strauss und Mahler, sind so süffige Melodien untergemischt gegen eine doch recht differenzierte Musiksprache.
Inszeniert hat Wolfgang Dosch, Sie haben es schon gesagt, das ist so, die Frauen verkleiden sich. Also wo spielt es denn in irgendeiner früheren Zeit oder hat er das Ganze ins Heute geholt?
Naja, es spielt in Paris. Das ist natürlich auch ganz lustig, dass genau in der Kleinstadt Halberstadt dann immer in den Pariser Opernball geht. Übrigens spielt jetzt zu Weihnachten in Halberstadt auch La Bohème, auch Paris. Das Künstlerviertel Montmartre ist dann Halberstadt. Es spielt in Paris in einem aktuellen Vergnügungsspiel gewissermaßen. Das ist einfach so ein Schwank, der sehr karikiert ist. Und Wolfgang Dosch ist zum Beispiel dort auch eingesprungen als Darsteller. Er hat die alte Tante gespielt, die auf die Moral wacht. Also es ist ein relativ heutzutage harmlos wirkender Schwank.
Und setzt wahrscheinlich auch auf Lacher oder auf Pointen.
Ja, es gibt dann einen Kellner, der die Leute ins Separé führt und da seine Bemerkungen dazu macht. Also es ist schon Theater im Theater und Großstadt in der Kleinstadt.
Dann sprechen wir über die Musik. Die Harzer Sinfoniker unter der Leitung von Fabrice Parmentier. Vielleicht bevor wir darüber sprechen, hören wir mal ganz kurz rein, wie das heute Abend klang. Ja, so klang es heute also in Halberstadt. Wir hörten hier gerade, oder hören Sie immer noch, Regina Petzner in einer Petzer in einer Hosenrolle, wie es immer so schön altmodisch heißt. Wie war denn der Abend so musikalisch?
Naja, das ist ja eigentlich, ganz lustig. Also das ist keine MeToo-Anmache in dieser Geschichte insofern, als zum Beispiel Mann und Frau, zwei Frauen singen, nicht eine Hosenrolle, und ein Sopran locken ins Chant des Separés gegenseitig. Das Interessante eigentlich in dieser Aufführung oder das, was mir da ganz gut gefallen hat, ist, dass ich in diesem kleinen Theater eigentlich schon lange ein richtig junges, gleichwertiges Ensemble gebildet hat. Das sind 10 Rollen, die sind alle ziemlich gleichwertig, 10 Paare, ältere, jüngere Paare, und die spielen gemeinsam. Die Harzer Symphoniker sind auch für so eine Operette ein ziemlich gutes Orchester. Johannes Rieger ist der Intendant, und der ist ein Intendant, der gleichzeitig der Chefdirigent des Hauses ist. Das merkt man immer, wenn man da nach Halberstadt fährt. Ja, und dadurch wird gewissermaßen auch Halberstadt zu so einer Opernstadt. Das verdient's ja, denn Alexander Kluge, Sie sagten das ja schon, kommt ja von Halberstadt und argumentiert ja sehr viel mit dem Kraftwerk der Gefühle.
Also eine großartige Ensembleleistung heute Abend erlebt, oder heute Nachmittag muss man sagen.
Ja, am Abend gab es noch einmal einen zweiten Durchlauf.
Bei Richard Heubergers Der Opernball. Regie hat geführt Wolfgang Dosch, und die musikalische Leitung, die hatte Fabrice Parmentier, und für uns gesehen hat das Ganze Bernhard Doppler. Ganz herzlichen Dank, und jetzt wünsche ich viel Spaß, vielleicht noch gleich bei einer Silvesterparty.
Ja, danke.
Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs. Ja, und jetzt schauen wir zum letzten Mal auf die Menschen, die nicht im Scheinwerferlicht stehen, nicht in der ersten Reihe, aber ohne die nichts auch in so einer Operette, nichts laufen würde. Barbara Behrendt hat hinter der Theaterbühne des Berliner Ensembles einen Bühnenmeister getroffen.
Eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn. Noch ist Zeit für einen Rundgang. Heute läuft im Berliner Ensemble Der Theatermacher von Thomas Bernhard mit der famosen Stefanie Reinsberger als narzisstisches Ekelpaket in der Titelrolle. Dafür hat der Bühnenbildner Hans-Jörg Hartung einen Guckkasten mit blinden Fenstern und morschen Dielen aufgestellt. Das ist der heruntergekommene Gasthof, in dem Bruscon, der Theatermacher, mit seinem Stück gastiert. Über eine kleine Treppe betrete ich mit dem Bühnenmeister Mirko Baas den Guckkasten.
So, und dann, wenn die Umbauten passieren, gehen wir hier rein, und hier drin wird dann alles umgebaut. Hier werden mal 50 Stühle weggeräumt, hier wird mal ein kleines Theater aufgebaut mit einem roten Vorhang.
Vor allem fängt es irgendwann an zu regnen. So stark, dass das Pappdach des Gasthofs zusammenbricht und die Inszenierung des Theatermachers baden geht. Im Idealfall.
Ja, wenn man Pech hat, weicht die Pappe nicht durch und das Stück ist vorbei und es ist überhaupt gar nichts passiert. Und wenn man aber Glück hat, bricht alles zusammen und dann ist es genau das, was wir wollten.
Zu Probenbeginn, sagt er, standen sie mit der Stoppuhr auf der Bühne, um zu messen, wie viele Sekunden die Pappe zum Reißen braucht. Er ist dafür zuständig, dass alle TechnikerInnen, die sich während der Vorstellung auf der Bühne befinden, das Richtige tun. Dass sie es leise, koordiniert und sicher tun. Und am allerwichtigsten, dass sich keine Schauspielerin und kein Schauspieler verletzt, vom Probenbeginn bis zur letzten Vorstellung. Heute ist er verantwortlich für 4 Menschen aus der Technik, 2 Tapezierer, 2 RequisiteurInnen und 2 AnkleiderInnen, die hinter dem Guckkasten ihre Arbeit tun. Vor der Vorstellung steigen wir auf den Schnürboden zum Maschinisten.
Hey Bernd.
Hallo, grüß dich.
Du machst heute Wasser, ne?
Mach heute Wasser.
Und hier bedient er die Regenanlage.
Wasser, ein leidiges Thema für Mirko Baas.
Ich mag Wasser auf der Bühne gar nicht. Also ich finde, das hat nichts zu suchen auf der Bühne. Aber man hat einfach viel zu viel Maschinerie, viel zu viel Elektrik. Und Wasser ist da schon ein Feind.
Und dann beginnt schon die Vorstellung.
Jetzt geht's los, ne? Vorstellungsbeginn. Ja, cool.
Weil der erste Umbau erst nach einer Stunde ansteht, ist zwischendurch Zeit für eine Zigarette. Wenig zu tun auf der Bühne, das gefällt dem Bühnenmeister nicht wirklich. Seit 23 Jahren ist er am Berliner Ensemble und am liebsten mag er Produktionen, in denen auf der Bühne richtig was los ist. Wie bei Produktionen von Bob Wilson. 5 Stunden Faust zum Beispiel, 20 Umbauten, alle in einer bestimmten Schrittfolge und in genau vorgegebenem Tempo. Ein Fest. Von der ersten Bühnenprobe an betreut Bas eine Produktion, denn Probleme gibt es immer zu lösen.
Dem Regisseur fällt jetzt ein, das wäre aber schön, wenn da jemand oben aus dem Fenster einen Eimer Wasser rauskippt. So, da kannst du ja nicht sagen, kannst du gleich vergessen, sondern man lässt die ja auch ein bisschen rumspielen, aber dann ist natürlich ein zusätzlicher Gefahrenpunkt aufgetreten, da habe ich wieder Wasser auf der Bühne.
Der Bühnenmeister muss eine so gute Arbeit leisten, dass die SchauspielerInnen sich voller Vertrauen auf ihre Rolle konzentrieren und nicht darüber nachdenken müssen, ob ein Geländer hält oder sie über das Lampenkabel stolpern. Jetzt aber schnell, der Inspizient ruft uns per Funkgerät auf die Bühne.
Ich bitte dann zum ersten Umbau die Polytechnik, Dekorequisite, Garderobe, Technik bitte Vorhang besetzen und den Bühnenmeister dazu bitte.
Das ist eine ganz ausgezeichnete Verdacht.
Wir dürfen nur noch flüstern.
Jetzt ist Achtung.
Stefanie Reinsberger spielt jetzt vor dem Vorhang, während die Techniker das Gasthaus dahinter zu einem Minitheater verwandeln. Dann gibt der Bühnenmeister das Zeichen und die Technik verlässt den Guckkasten.
Die Karten sind bebildert.
Beim nächsten Umbau ist Konzentration vonnöten. Sobald Reinsberger in den Guckkasten rennt, müssen wir verschwinden. Der Bühnenmeister passt auf, dass niemand im Weg steht. Und dann kommt er endlich, der Regen.
Wasserdruck aufbauen.
Die Wasserschläuche spritzen auf die Pappe und es klappt. Sie reißt und matscht mitten auf die Bühne. Doch ein letzter Einsatz fehlt noch. Die Technik hat 5 Sekunden Zeit, das Wasser von der Rampe zu wischen, damit das Ensemble beim Applaus nicht in den Orchestergraben schlittert.
Und Achtung fürs Aufwischen, Achtung Technik.
Der Bühnenmeister ist zufrieden. Das Publikum ist es. Und die Hauptdarstellerin ist es auch.
Und hat Spaß gemacht.
Doch erst, wenn die Pappe im Müll und der eiserne Vorhang heruntergelassen ist, hat der Bühnenmeister Feierabend. Mirko Bas liebt das Theater, sagt er, aber nur von der Seitenlinie.
Ich bin gar kein Theatergänger. Vorne so reinsetzen, das ist gar nicht so meins. Ich sitze gerne an der Seite, ja, da schlafe ich auch nicht ein.
Der Bühnenmeister ganz bescheiden. Barbara Behrendt über den fürs Theater unverzichtbaren Beruf. Und damit geht unsere Reihe mit Blicken in den Maschinenraum des Kulturbetriebs zu Ende. Und noch knapp 10 Minuten bis Mitternacht. Zeit für ein paar Gedanken darüber, worauf sich im neuen Jahr freuen lässt. Gerd Brendel hat sich auf die Suche gemacht.
Seit ein paar Wochen klebt auf der Glastür zum Drogeriemarkt bei mir um die Ecke eine bunte Weihnachtskugel mit 3 Wörtern in geschwungener Schreibschrift.
Ich freue mich drauf.
Worauf? Ich trete näher und die Flügel der Glastür gleiten zur Seite und geben den Blick frei auf neonbeleuchtete Regalreihen mit Haarsprays, Zahnpasta und Scheuerlappen.
Ich freue mich drauf.
Ein beliebter Spruch in der Welt der Reklame, wo das Ziel der Freude immer zum Greifen nah ist. Konsumgüter, die nicht nur befriedigen sollen, sondern genau überbordende Freude auslösen sollen. Es geht um die Freude im Augenblick, in dem Moment. Aber was ist, wenn der Moment noch gar nicht da ist, noch gar nicht eingetroffen ist? In der Welt der Reklame kein Problem. Da trennt im Zweifelsfall nur eine Glastür die Vorfreude von der Beglückung durch Kosmetik und Haushaltsartikel. Ich freue mich auf. Das ist die Gelddruckmaschine der Warenwirtschaft und es ist die kleine Münze der Hoffnung. Wer sich auf etwas freut, gießt das Apfelbäumchen des Hedonismus und vertraut auf das kleine Glück.
Alles so schön bunt hier.
Auf das Große kann ich mich nämlich gar nicht ernsthaft freuen. Das kann ich höchstens erhoffen. Nur auf etwas, von dem ich sicher sein kann, dass es gewiss eintritt, kann ich mich freuen. Und was ist schon gewiss?
Ist alle wieder
Herzlich wenig heißt es im vermutlich traurigsten Silvesterlied der Welt, auch wenn uns die Reklame etwas anderes weismachen will. Wer sagt, ich freue mich auf den Weltfrieden, ist ein Idiot. Ich hoffe auf den Weltfrieden klingt vielleicht nach wohlfeiler Neujahrsansprache, aber doch vernünftig. Denn es zeugt von der Einsicht, dass wir Menschen trotz Kalenderplänen und wahren Versprechen herzlich wenige robuste Aussagen über die Zukunft treffen können. Da stehe ich an der Kasse mit all den schönen Dingen, auf die ich mich schon so freue. Und dann ist plötzlich die Kreditkarte weg oder statt Hairspray habe ich Insektenspray gekauft oder die Decke stürzt ein oder ich bekomme eine Nierenkolik oder. Wer sich auf etwas freut, nimmt die Zukunft als Gegenwart voraus und das kann ganz schnell nach hinten losgehen.
Ja, so kann der Mensch sich eben täuschen.
Ja, aber zum Donnerwetter, das neue Jahr steht vor der Tür. Da werde ich mich doch auf irgendetwas freuen können. In dieser an Freude ziemlich sehr armen Zeit.
Wo bleibt das Positive?
Umfrage unter Freunden. Urlaub mit dem Partner, wagt sich einer ganz schön weit in die Zukunft. Weitaus bescheidener und realistischer freut sich ein anderer auf die monatliche Arbeitslosenhilfe, denn auf deutsche Behörden ist Verlass, wie sonst nur auf den Tod. Was auch immer von jetzt bis dahin passiert. Das Ende ist so sicher wie die Kreditkartenabrechnung nach dem Kaufrausch. Also warum nicht gleich?
Ich frage.
Das hat sich vermutlich auch Bach gedacht, als er diese ziemlich aufgeräumte Arie komponierte. Aber bei allem Wohlklang, beim Text will sich die rechte Freude nicht einstellen.
Ein Friedhof ist kein Lunapark.
Mein Freund Helmer holt mich wieder auf die Erde zurück. Ich freue mich auf den Frühling, sagt er. Na bitte, das ist doch was. Denn auf die Natur ist wenigstens vorläufig noch Verlass. Und da ist sie dann. Doch, die Hoffnung. Ohne die scheint wasserdichte Vorfreude einfach nicht auszukommen.
Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt?
Fragte Scholem Ben-Gurion 1942, in wahrhaft freudloser Zeit. Worauf ich mich freue? Ganz sicher? Jetzt? Darauf, dass ich hoffen kann.
Celebrate the small wins.
Kleine Münze, kleine Gewinne.
Celebrate.
Und damit meine ich jetzt nicht die Hoffnung auf die nächste Rabattaktion im Supermarkt.
Celebrate the small wins. Celebrate the small wins.
Tja, lassen Sie uns die kleinen Freuden und Dinge feiern und die Hoffnung nicht verlieren, wenn gleich das neue Jahr anfängt. Und jetzt ist es gleich soweit.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.